Willkommen zur gottesdienstlichen Andacht am 15. August 2021, dem 11. Sonntag nach Trinitatis. Dieser Sonntag widmet sich unserer Einstellung zu Gott und zu seinem Gnadenhandeln uns gegenüber. Der Wochenspruch steht beim 1. Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 5. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Wir singen nun vom Lied 452, Erweckt mich alle Morgen, die Strophen 1 und 2.
Erweckt mich alle Morgen, erweckt mir selbst das so. Gott hält dich nicht verborgen, führt mich in den Tag empor, dass ich mit seinem Worte begrüßt das neue Licht. Schon an der Dämmerung Pforte ist er mir nah und spricht. Er will mich früh umhüllen mit seinem Wort und Licht, verheißen und erfüllen, damit mir nichts gebricht, will vollen Lohn mir zahlen, fragt nicht, ob ich versag. Sein Wort wird heller strahlen, wie dunkel auch der Tag.
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich lese den Psalm 113 im Gesangbuch 745. Halleluja! Lobe dir Knechte des Herrn, lobe den Namen des Herrn. Gelobet sei der Name des Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet der Name des Herrn. Der Herr ist hoch über den Völkern. Seine Herrlichkeit reicht, so weit der Himmel ist. Wer ist wie der Herr, unser Gott, im Himmel und auf Erden? Der oben thront in der Höhe und der Herr niederschaut in die Tiefe. Der den Geringen aufrichtet aus dem Staub und erhöht den Armen aus dem Schmutz, dass er ihn setze über die Fürsten, neben die Fürsten seines Volkes, der die Unfruchtbare im Hause zu Ehre bringt, dass sie eine fröhliche Kindermutter wird. Halleluja! So lasst uns beten. Herr, wir sind versammelt, getrennt, wenn wir darauf blicken, woher wir kommen, aber geeint, wenn wir auf dich blicken. Angewiesen sind wir, Herr, auf dein Erbarmen. Wir bitten dich, bleib du uns gnädig zugewandt. Ich, Herr, wir Gott, danken dir und singen dir Lob und bitten gleichzeitig um dein Erbarmen.
Kyrie, Kyrie, eleison.
Das Evangelium für den heutigen 11. Sonntag nach Trinitatis steht im Lukas-Evangelium im 18. Kapitel, die Verse 9 bis 14. Dann wandte sich Jesus einigen Leuten zu, die voller Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen gerecht zu sein und deshalb für die anderen nur Verachtung übrig hatten. Er erzählte ihnen folgendes Gleichnis. Zwei Männer, ein Pharisäer und ein Zolleinnehmer, gingen zum Gebet in den Tempel. Der Pharisäer stellte sich hin und betete für sich: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die anderen Menschen, all diese Räuber und Betrüger und Ehebrecher oder wie dieser Zolleinnehmer dort. Ich faste zweimal in der Woche. Ich spende den zehnten Teil von all meinen Einkünften. Der Zolleinnehmer jedoch blieb weit entfernt stehen und wagte nicht einmal zum Himmel aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und sagte: Gott sei mir gnädig, ich bin ein Sünder. Ich sage euch, sprach Jesus, dieser Mann wurde von Gott für unschuldig erklärt, der andere nicht. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird von Gott erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird von Gott erhöht werden. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja.
Halleluja. Halleluja. Halleluja.
Wir singen nun vom Lied 299, aus tiefer Not schrei ich zu dir, die Strophe 1.
Aus tiefer Not schrei ich zu dir, Herr Gott, erhöre mein Rufen. Dein gnädig Ohren kehr zu mir, und meine Bitt sie öffne. Denn so du willst das Sehen an, was Sünd und Unrecht ist getan. Wer kann Herr vor dir bleiben?
Gnade und Friede von Gott, unserem Herrn und Heiland. Amen. Was ist eigentlich Gnade? Ja, Gnade. Komische Frage, wirklich? Wenn Sie beispielsweise morgen im Geschäft vor sich an der Kasse den Menschen fragen würden, sag mal, was ist denn Gnade? Was glauben Sie eigentlich, welche Reaktion es gäbe? Kopfschütteln, Irritation, dass überhaupt jemand diesen Menschen anspricht oder schlichtes Ignorieren? Oder anders? Wann hast du das letzte Mal um Gnade gebettelt? Noch nie? Ist Gnade eigentlich heute noch ein Thema in der Bundesrepublik? Weil eigentlich Gnade ja immer etwas voraussetzt, was es so gar nicht mehr gibt, nämlich einen rechtlosen Zustand, bei dem Willkür im Vordergrund steht. Und wenn man mal es praktisch macht und den Begriff Gnade außerhalb der religiösen Sprache sich damit beschäftigt, zum Beispiel, indem man die Gesetzesnormen der Bundesrepublik durchsucht, zum Beispiel Grundgesetz, Strafgesetzbuch, das Einkommensteuerrecht oder Bürgerliches Gesetzbuch, so kommt der Begriff Gnade gar nicht vor. Allein bei dem Begriff Gnadenweg gibt es lediglich zehn Treffer. Wie sollte das eigentlich auch gehen? Denn Gnade setzt immer eine einseitige Abhängigkeit von einer Person oder einer Organisation voraus. Und selbst vor normalen Gerichten wird nicht unter dem Aspekt von Gnade verhandelt, sondern von konkreten Verfehlungen und um die Höhe der Festlegung von Strafmaß oder Entscheidung. Gnade gibt es nicht, sondern lediglich spezielle Umstände, die dazu führen könnten, ein Strafmaß mehr oder weniger auszuschöpfen. Zum Beispiel, wenn der Angeklagte oder die Angeklagte geständig, mitwirkend oder reuevoll sich zeigt. Es gibt keine Gnade, sondern nur ein weniger großes Strafmaß, wobei natürlich die Mindeststrafe niemals unterschritten werden kann. Dieser sogenannte Gnadenweg, also ein Gnadengesuch zu stellen, um die Strafe abzumildern, ist aber kein Verfahren der Rechtsprechung an sich. Es ist ein Thema, was die höchsten Instanzen eines Landes wie Senat oder Ministerpräsidentin oder eben auch der Bundespräsident für sich als Recht reklamieren können. Voraussetzung ist, dass derjenige überhaupt einen Gnadenantrag stellt. Also im rechtlichen oder normalen Alltag spielt Gnade, also die bedingungslose Abhängigkeit von einer anderen Person, eigentlich gar keine Rolle mehr. Und so hat Gnade auch nichts mit dem Recht oder der Rechtsprechung zu tun. Es besteht lediglich die Möglichkeit dieses Gnadenantrags. Gnadengewährung, so das Bundesverfassungsgericht 1969, ist lediglich ein Akt des Wohlwollens, das allein in dem Ermessen desjenigen liegt, der Gnade gewähren kann. In nichtdemokratischen Kulturen dagegen war oder ist auch heute noch dies anders. Menschen können schutz- und rechtlos ausgeliefert sein. Wir erleben das gerade wieder in Afghanistan. Oder die Rechtlosigkeit von Arbeitern für die Weltmeisterschaft, die nächste. Oder bei Frauen, die in gewissen Kulturen deutlich weniger Rechte haben als die Männer. Früher war das ganz anders. Wenn ein Cäsar den Daumen senkte oder ein Graf sich mit der Peitsche an seinem Leibeigenen ausließ, so konnte der Landesherr oder der König die Leibeigenen, aber auch die adligen Untertanen nach seinem Willen bestrafen oder begnadigen. Kurz, der Begriff Gnade ist heute fast ausschließlich nur noch in den christlichen Religionen vertreten. Und das ist auch das Thema des heutigen Predigttextes. Ich lese aus Epheser 2 die Verse 4 bis 10 nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Aber Gott ist reich an Erbarmen und hat uns seine ganze große Liebe geschenkt und uns mit dem Messias lebendig gemacht, ja auch uns, die aufgrund ihrer Verfehlungen für ihn tot waren. Bedenkt, aus reiner Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit Jesus Christus auferweckt und uns mit ihm einen Platz in der Himmelswelt gegeben, damit er auch in den kommenden Zeitaltern den unendlichen Reichtum seiner Gnade und Güte in Jesus Christus an uns deutlich machen kann. Denn durch die Gnade seid ihr gerettet worden aufgrund des Glaubens. Dazu habt ihr selbst nichts getan, es ist Gottes Geschenk und eben nicht euer eigenes Werk. Denn niemand soll sich etwas auf seine guten Taten einbilden. In Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir tun, was wirklich gut ist. Gute Werke, die er für uns vorbereitet hat, dass wir damit unser Leben gestalten. Soweit der Predigttext. Dieser Epheserbrief, in dem unser heutiger Predigttext steht, ist ein sogenanntes theologisches Traktat. Also eine in Briefform gekleidete Lehrschrift, die uns etwas lehren will. Dieses Lehrtraktat bietet einerseits ethische, also handlungsorientierte Unterweisungen, vor allem im zweiten Briefteil, die auch teilweise moralisch oder an Beispielen aufgeladen sind. Diese teils strengen Verhaltensregeln resultieren aus der Mitteilung im Kapitel 3, Vers 2, wo der Schreiber, der sich für Paulus ausgibt, den Auftrag habe, als Verwalter, also wörtlich steht dort Ökonom, der Gnade Gottes für die Epheser zu sein. Das Brieftraktat, also diese Lehrschrift, ist wahrscheinlich ein Brief eines Paulus-Schülers und versucht so um 90 bis 100 nach Christus bisherige Theologie und das eigene Handeln, das notwendige Handeln von guten Werken in den Gemeinden zusammenzufassen. Während so Aussagen wie gekreuzigt oder auferstanden noch bedingt verstehbar sind, benötigt es für die Deutung, also was Kreuz und Auferstehung als Heilshandeln Gottes bedeutet, eine Interpretation. Und hier kommt der Begriff Gnade Gottes ins Spiel. Die Apostel deuten dieses Heilshandeln Gottes in Jesus Christus an Kreuz und Auferstehung als eine Gnadenzusage Gottes an die Menschen und auch an die, die eben nicht Juden sind. Wesentlicher Kern dieser Lehre des Epheserbriefs ist die Frage, wie die Liebe und Gnade Gottes an uns in Jesus Christus übertragen wird. Der Epheserbrief redet von Stellvertretung. Christus ist unser Heiland, der für uns die Gnade erworben hat. Gnade wird deshalb nötig, weil der Mensch sich von Gott dadurch abwendet, dass er meint, selbst mit seinem Verstand Gott spielen zu dürfen. Und da kommt natürlich auch Gnade nachher mit ins Spiel. Das Verrückte ist, der Mensch darf Gott spielen. Ja, der Mensch darf Gott spielen, weil Gott dem Menschen diese Fertigkeit eingepflanzt hat. Aber der Mensch übertreibt es mit seinem Gottspielen, indem er sich komplett von Gott entfernt und ihn aus der Gleichung des Alltags, der Planung für die Zukunft eben rausnimmt. Der Mensch spielt nicht berechtigterweise Gott, sondern er will selbst herrlich als Gott agieren. Also nicht wie Gott, sondern als Gott. Und das nennt man dann mit dem Begriff der Sünde, wo ich dann sage, hier übertrumpft der Instinkt des Menschen als Tier, den Verstand des gottgleichen Menschen. Das ist das Dilemma. Der Mensch entfremdet sich und entfremdet Gott in dieser Welt. Der Epheserbrief bietet lange vor den dogmatischen Aussagen eine Erklärung, was denn Jesus Christus als stellvertretende Person sein, eine einfache theologische Erklärung. Hier geht es darum, dass Jesus Christus die stellvertretende Person ist, die dem gottgleichen Menschen dennoch den Zugang zu Gott ermöglicht, ohne dass wir Gott quasi im Leben für uns töten wollen, damit wir Gott sind und nicht wie Gott. Und so führt der Epheserbrief aus, gleichsam klebt an uns in Jesus Christus, dass wir erwählt sind, dass wir lebendig gemacht werden, dass wir wiedergeboren sind, dass wir beschenkt sind, also eben in Christus Gottes Meisterstück sind. Ja, das Meisterstück, das gedacht ist als Vollendung des Menschen, als Gott ebenbildliches Gegenüber zu Gott. Weil, und das die Erklärung, in Jesus Christus immer das Korrektiv in uns erhalten bleibt, dass wir nicht dem eigenen Gotteswahn verfallen. Gotteswahn? Ja, Gotteswahn. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass hier die Menschheit einer Seuche obliegt, die immer den Eigennutz, das Eigensinnen, die Eigenbezüglichkeit vorrangig uns Menschen, also mir selbst dann, zuspricht. Natürlich bin auch ich nicht davor bewahrt. Corona zeigt, wie lange oder kurz es dauert, bis der Wahn an den Supermarktkassen, dem Auftreten, dem Auslassen uns mit einer Fratze und Maske entgegentritt. Dort ist nichts, aber auch gar nichts von Gnade und Beschränktheit des eigenen Handelns des Menschen mehr zu führen. Wahn, wahnhaftes Verhalten, weil wir uns eingesperrt fühlen. Und in diesem Eingesperrtsein kommt das Tierische heraus. Und der Verstand tritt zurück. Es ist ein Wahn, der uns vorgaukelt, dass wir alles können. Selbst die Sonneneruption und das Wetter nach unseren Vorstellungen zu beeinflussen. Sicher gibt es Möglichkeiten, die Einfluss haben. Ob aber als Ergebnis das, was wir uns vorstellen, auch geschieht, das ist die Frage. Und gerade wird mir vorgehalten, dass ich in meinen Zusprüchen scheinbar zu evangelikal sei, also eine Art Fatalismus, also eine Art Weltabgewandtheit hätte und man alles schicksalhaft im Leben erdulden müsste und nichts tun könnte. Ja, das wird mir vorgehalten. Die, die mich kennen, wissen um diese Irrmeinung. Denn wenn ich nicht plane, gestalte, ändere, aufrufe und mit allen meinen Fehlern bewusst in die Zukunft strebe, um Neues, Vernünftiges zu gestalten, dann weiß ich es nicht mehr. Was ich aber bedenke, ist, dass ich nur Gott ebenbildlich bin und niemals Gott gleich. Also ist mein Handeln eben von der Gnadengewissheit Gottes geprägt, die mir deutlich macht, dass ich zwar handeln kann, aber immer an der Grenze stehe, dem Gotteswahn zu erliegen. Und quasi damit ein Korrektiv mir einpflanzt, in meinem Handeln den Blick auf den anderen, der bedürftig ist, der unterstützt werden muss, der die Hilfe bedarf, bewusst wahrzunehmen und, was noch wichtiger ist, dass ich vermittelt bekomme, dass in mir wohnt, dass ich endlich bin, fehlbar, sterbend und immer auf Gottes Gnade angewiesen bin. Nochmals den Vers 10 zum Abschluss. In Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir tun, was wirklich gut ist, gute Werke, die er für uns vorbereitet hat, dass wir damit unser Leben gestalten. Amen. Herr, schenke du uns die Einsicht zu deiner Gnade an uns. Amen. Wir singen nun von dem Lied 165, Gott ist gegenwärtig, Vers 1.
Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Gott ist in der Mitte, alles in uns schweige und sich innigst vor ihn beuge. Wer ihn kennt, wer ihn nennt, schlag die Augen nieder, kommt, ergebt euch wieder.
Wir wollen beten und Fürbitte halten. Herr, beschütze uns vor dem Gotteswahn, dass wir glauben, dass wir mehr sind als nur Gott ebenbildlich, dass wir uns an deine Stelle setzen wollen. Herr, gib uns Kraft, dass wir in der Zukunft gestalten können, mit allem, was wir wollen und tun, und Gott ebenbildlich handeln können. Und mache du uns bereit, den anderen, den Fürsorgepflichtigen, mit in den Blick zu nehmen, der die Hilfe bedarf, und vor allem, dass wir erkennen, dass wir endlich sind und fehlerhaft und aus diesem Grunde deine Wahrheit in der Gnade Jesu Christi in uns tragen. Und gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und gemeinsam wollen wir die Verse 1 und 2 von dem Lied 347, Ach, bleib mit deiner Gnade, singen.
Ach, bleib mit deiner Gnade bei uns, Herr Jesu Christ. Lass uns hinfort nicht schade des bösen Feindes List. Ach, bleib mit deinem Worte bei uns, Erlöser, bitt. Lass uns sei hier und dort dein Güte und Heil beschert.
So geht hin im Segen des Herrn. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden.
Amen, Amen, Amen.